Radio 1 Medienmagazin. Die mit dem Grimme Online Award ausgezeichnete Webreportage MH17 des gemeinnützigen Recherchebüros Korrektiv kam durch eine schlüssige Beweiskette, wie es hieß, im Januar 2015 zur Erkenntnis. Es war eine Bugrakete, die das Passagierflugzeug vom Himmel holte, in Stellung gebracht von Soldaten der 53. russischen Luftverteidigungsbrigade aus Kursk, die sich ohne Hoheitszeichen auf ukrainischem Gebiet befand, um russische Panzerverbände zu schützen. Die niederländische Untersuchungskommission kam in dieser Woche nach der Rekonstruktion von Wrackteilen und anderen Informationen zum Schluss. Das Flugzeug wurde von einer Bugrakete des Typs 9M314M abgeschossen. Trotzdem tobt der Kampf um die mediale Deutungshoheit ungebremst weiter. Der Abschuss durch eine ukrainische Luft-Luft-Rakete sei auch möglich. Hören wir dazu mal. Gestern war das bei RT Deutsch. Wir sind ein paar Samples durcheinander gekommen. Das war eben schon mein nächster Studiogast, aber hören wir mal jetzt rein.
Halten Sie den Bericht, der an diesem Dienstag veröffentlicht wurde, für ausgewogen und fair?
Auf den ersten Blick sieht er wie ein sehr objektiver und ausgewogener Bericht aus. Wenn man aber genauer hinsieht, dann ist er in meinen Augen sehr seltsam. Denn normalerweise, wenn er objektiv wäre, dann würde es heißen, wir haben, sagen wir, vier verschiedene Szenarien. Schauen wir uns die Pros und Kontras der Szenarien an. Hier aber schauen Sie sich nur ein Szenario an. Und das lautet, das Flugzeug wurde von einer Bugrakete abgeschossen. Das andere Szenario, das meiner Meinung nach genauso, wenn nicht sogar noch wichtiger ist, nämlich, dass es von einer Militärmaschine abgeschossen wurde, wird beinahe überhaupt nicht beachtet.
So zumindest Jost Niemöller. Er ist niederländischer Schriftsteller und Journalist. Ich begrüße ganz herzlich im Studio Markus Benzmann. Er ist Journalist vom Korrektiv, Recherchebüro. Wie ich gerade gelernt habe, nicht mehr nur ein Büro, sondern wie heißt das jetzt?
Recherchezentrum.
Recherchezentrum sogar. Also das heißt, aus der Phase der Stiftung heraus, durch Spenden finanziert, gemeinnützig, hat jetzt offenbar einen größeren Stellenwert bekommen. Trägt sich das Recherchebüro jetzt sozusagen glücklicherweise selber?
Ja, nein, also das ist die Idee des gemeinnützigen Journalismus, also das Aufbau der dritten Säule. Und wir versuchen nach wie vor durch gute Arbeit die Menschen zu überzeugen, dass sie sehen, dass im Grunde genommen unsere Arbeit auch wichtig ist.
Eine der wichtigen Arbeiten ist die Grimme Online Award prämierte Webreportage, so kann man das nennen, die bereits schon im Januar zu dem Schluss kam, den ich eben sagte, dass das eine Bugrakete war, natürlich russischer Bauart, aber nicht nur aus den russischen Arsenalen stammend, sondern auch von russischen Offizieren abgefeuert. Warum hat der niederländische Journalist im Prinzip diese Kenntnis nicht? Ihre Webreportage ist doch sozusagen seit über einem halben Jahr online.
Ja, das sind ja nicht nur wir, die das sagen. Es sind ja einige, die zu diesem Schluss gekommen sind, dass eben die von Russland eingebrachte Variante eines angeblichen ukrainischen Kampffliegers, der den Flug MH17 abgeschossen haben soll, schlichtweg Unsinn ist. Und wenn wir den Bericht lesen, den Schlussbericht, so haben ja die Ermittler Teilchen gefunden in den Körpern der Menschen, die sie einer dieser Bug zugeordnet haben. Und wir waren halt sehr sicher, denn die Niederländer hatten ja schon einen Zwischenbericht vor einem Jahr veröffentlicht. Und wenn der Laie das gelesen hat, da hieß nur, da sind Splitter durch das Cockpit und das Flugzeug geflogen und es war kein technischer Fehler. Aber wir haben es dann einem, glaube ich, dem wichtigsten Experten dafür gegeben. Und der hat es gesehen, dass er, das ist ganz klar, die Zerstörungsform, die da beschrieben wird, ist eine Bug. Und das, was er damals gesagt hat, bestätigt eben auch der Endbericht. Und ich halte im Grunde genommen das, was jetzt hier der niederländische Schriftsteller sagt, als Rückzugsgefechte. Aber wir sind gerade in der Zeit wo jeder sein Narrativ hat, wo im Grunde genommen das gefundene Faktum im Grunde genommen nicht mehr nötig ist, um seine Position zu verteidigen, sondern der Standpunkt. Und das ist zurzeit eben die Diskussionskultur. Aber die Tatsache, dass eben dieser niederländische Bericht sehr wohl, der ist ja sogar davon ausgegangen, den Meteoriteneinschlag auszuschließen, also sehr wohl andere Versionen genommen hat, aber die Fakten, die sie in den Körpern der Toten fanden, sprachen ihre eigene Sprache.
Das heißt, man kann mit einer chemischen Analyse zweifelsfrei feststellen, ob ein Splitter von einer Bodenluftrakete oder einer Luftluftrakete stammt?
Also wie dieser Splitter aussieht, wie er im Grunde genommen geformt ist, die haben ja ganz viele davon gefunden, ist diese Analyse selbstverständlich möglich. Und das war ja immer die Frage, finden Sie im Grunde genommen in den Opfern, Sie müssen sich vorstellen, eine Bug hat einen Kopf, der kurz vor dem Flugzeug zerspringt und dann in unzähligen Teilchen das Flugzeug durchlöchert. Und weil eben so viele Passagiere da saßen, wurden die natürlich auch von diesen Splittern getroffen. Und das ist dann möglich, ja.
Sie haben diese chemische Analyse aber nicht gemacht, sondern Sie haben klassisch journalistisch recherchiert. Sie haben ja auch einen anderen Auftrag, wenn ich das mal so sagen darf, einen eigenen investigativen Ansatz gewählt. Sie waren auch vor Ort, hören wir mal ganz kurz rein, das hatte ich schon kurz angespielt.
Geh nochmal durchs Dorf, aber ist hier ausgestorben. Kein Mensch ist auf der Straße. Schell an den Türen. Aber es macht keiner auf. Hallo?
Wo waren Sie da?
Ja, da war ich in Znidni und habe im Grunde genommen Türen geklopft, gefragt, Zeugen versucht zu finden. Also das war eine Aufgabe meiner Reise vor Ort. Ich habe in dieser Reise alle Orte, die bekannt waren, also sei es durch Twitter, durch Fotos, die in Instagram aufgeladen wurde und anderen sozialen Netzwerken, aber auch von der russischen Pressekonferenz genannt und von anderen genannt, gab es eine ganz Vielzahl von Orten. Und im Oktober waren wir dann so weit, haben gesagt, so, jetzt, Ende Oktober waren wir dann so weit, jetzt gucken wir uns all diese Orte mal an. Und die Idee war, mit Kommandeuren zu sprechen, Spuren zu finden. Und dann haben wir eben auch einen Zeugen gefunden, der hat gesagt, ja, ich habe diesen Knall gehört, weil das war immer ein Vorwurf auch der russischen Seite. Ja, wenn wir eine Bug abgeschossen hätten, müsste das ja gehört worden sein. Und da haben wir einen gefunden, der im Grunde einen Knall gehört hat und das eben auch erzählt. Und das war nicht irgendwie einer von Stringern organisierte Quelle, die dann im Auto saß, sondern ich bin von Tür zu Tür gegangen und er hat dann geöffnet und hat gesagt, ich rede nicht mit Ihnen, ich habe Angst, weil ich nicht weiß, was mir passiert. Und dann habe ich versucht zu erzählen, Vertrauen zu gewinnen. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, Sie haben es abgeschossen, wir haben es gehört.
Aber Sie sprechen von einer Beweiskette und das ist ein Zeuge, der möglicherweise hohe Glaubwürdigkeit besitzt. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sich wichtig machen wollen oder die auch Desinformationen verbreiten. Wie schließen Sie das in diesem konkreten Fall aus?
Ja, man hatte eben verschiedene Hinweise. Also es gibt ja eben auch, das Interessante ist ja, jeder hat ja ein Handy dabei zurzeit. Und dann werden Sachen, die passiert, sofort ins Netz gepostet. Und es gibt über diese Form des Geologating die Möglichkeit, zu einem bestimmten Zeitpunkt und zu einem bestimmten Ort Bilder, die ins Netz hineingesetzt wurde von Menschen, zurückzuverfolgen. Und da hatte eben zum Beispiel die Seite Bellingcat Großes geleistet und hat dann gesehen, an dem Tag fährt die Bug von Donetsk nach Schnizhny und nachher ganz weiter. Und dann sind Fotos rausgespielt worden. Und dieses Foto in Lugansk einer Bug mit einer fehlenden Rakete, die unter einem Auto Plakat stand, dieses Video wurde selbst von dem russischen Verteidigungsminister anerkannt. Der hat das gezeigt in der Pressekonferenz, hat gesagt, hier sehen wir eine Bug mit einer fehlenden Rakete. Hat aber gesagt, das hat in Krasnoarmeisk ist das entlang gelaufen, einer Stadt, die der Ukraine gehörte. Ja, und wenn man dann aber den Ort aufsucht und feststellt, es ist eben nicht in Krasnoarmeisk, sondern in Lugansk, dann kann man ja fast sagen, dass das russische Verteidigungsminister zugegeben hat, dass nach dem Abschuss sich im Separatistengebiet eine Bug aufgehalten hat, der eine Rakete fehlte.
Also die haben zugegeben, da fehlt eine Rakete, aber der Ort war ein anderer, den sie anhand der ja direkten Anschaunahme dann, ja muss man sagen, verifiziert haben.
Ja, also das war, die einen sagten, es war dort in Lugansk, die anderen sagten in Krasnoarmeisk. Was habe ich dann gemacht als Reporter? Ich bin erstmal zu dem Autohersteller gegangen, dem dieses Plakat gehört, Bogdan, der sitzt in Kiew und habe gesagt, wo stehen Ihre Billboards? Weil das kann man ausgehen. Also Billboards, die werden abgerechnet, die müssen dafür Geld bezahlen. Und dann haben sie gesagt, ja, da steht ein Billboard von uns. Und dann bin ich selbst dahin gefahren und habe dann das Video gesehen, die Ausschnitte. Und man sah eben auch noch auf dem Billboard die Bogdan-Reklame, nur ein wichtiger Teil, wo die Russen behauptet hätten, da stünde eine Adresse von Krasnoarmeisk, war rausgerissen worden. Aber sonst passte eben alles, von Bäumen, von Masten. Und sagt, ja, dieses Foto stimmt. Und da die Russen gesagt haben, das, was das Foto zeigt, ist echt, könnte man ja fast sagen, der russische Verteidigungsminister hat damit dieser Quelle, dem rauchenden Colt sozusagen, eine Glaubwürdigkeit gegeben, die aber nur dadurch passiert ist, dass ich sie dann persönlich verifiziert habe für mich.
Aber woher nehmen Sie jetzt nun an, es gibt ja noch eine andere Theorie, dass das eine ältere Buk war, die nicht im Bestand der russischen Armee ist, weil die haben nur die neuesten Waffen dieses Waffensystems und verkaufen dann auch mal ältere an andere Armeen. Und dass die Ukrainer, also die eigentliche Regierungsarmee, ein solches Waffensystem hat?
Also zum einen die Tatsache, dass, das sagt ja der russische Buk-Hersteller, wir bauen neue Buks und wir haben keine alten. Also wer die russische Armee kennt, die benutzen auch immer noch die alten. Also die Sache, dass alles ausgesondert ist, es gibt ja selbst ein Foto, wo Putin hinter so einer alten Buk steht, glaube ich, wurde irgendwann veröffentlicht. Aber der niederländische Bericht kommt ja auch zu einem anderen Modell, was eben von neuer Form ist. Aber das ist im Grunde genommen eine Spitzfindigkeit. Fragen wir jetzt erstmal hier, wenn wir sagen, es war eine Buk und da geht der niederländische Bericht ganz klar hin, dann stellen wir jetzt fest, dass das Separatistengebiet so gewachsen ist, dass es alle möglichen Abschussorte beinhaltet. Das heißt, die Separatisten wären jetzt in Kontrolle einer potenziellen Abschussortes, von denen die ukrainische Armee hätte die Rakete abschießen müssen. Also würden sie die doch zeigen. Sie sagen zum Beispiel Saroschinski, aber sie machen dort keine Proben, sie machen gar nichts. Und ich war in diesem Ort und dort haben die Leute gesagt, nee, hier ist nichts passiert, zumal Saroschinski gehörte immer den Separatisten. Also wenn man zu dem Schluss gekommen ist, dass es eine Buk war, dann war es auch nur aus dem Separatistengebiet abgeschossen. Da aus dieser Logik kommt man nur noch schwer raus.
Ich zitiere mal eine andere Quelle aus propagandaschau.de. Dort wird ein Amerikaner, ein Ökonom und Publizist zitiert, der sagt, oder die Übersetzung ist, wie ich bereits zum Zeitpunkt des Abschusses schrieb, hatten die Westmedien bereits ihre die Russen-Wars-Geschichte fertig, als gerade der Abschuss berichtet wurde. Diese Geschichte war für Washington sehr nützlich, hat es doch die europäischen Vasallstaaten, die vorher rumgezickt hatten, in die Sanktionen gegen Russland getrieben. Das hat uns Washington nie erklärt und die Systempresse hat auch nie gefragt, welches Motiv hatten die Separatisten und Russland für den Abschuss einer malaysischen Boeing. Nicht das geringste Motiv. Russlands Regierung würde so etwas nie zulassen. Putin hätte die Verantwortlichen sofort aufknöpfen lassen. Das Washingtoner Märchen ergibt überhaupt keinen Sinn. Nur ein Idiot glaubt daran. Sind Sie ein Idiot?
Wenn man den Mann hört, meint er das sicherlich. Aber es gibt natürlich ein Motiv. Das ist die Kriegssituation im Donbass. Anfang Juni sagte die NATO, die Russen bringen Panzer ins Separatistengebiet. Und es gibt eine militärische Logik, weil das haben wir nämlich auch als erstes gefragt. Als wir zur Erkenntnis gekommen sind letztes Jahr, als wir diesen Bericht haben analysieren lassen, das war eine Buk, haben wir gefragt, wozu ist eine Buk da? Und dann kommt man sehr schnell zum Erkenntnis, die Buk ist nicht dafür da, Städte zu schützen. Eine Buk ist dafür da, Panzer im Feld zu schützen. Und wenn russische Panzer losfahren, werden sie immer von einer Buk begleitet. Das heißt, im Juni hätte im Grunde genommen schon die NATO-Staaten sagen müssen, wenn wir davon ausgehen, russische Panzer sind da, können Buks nicht weit sein. Wir müssen unseren zivilen Luftfahrtgesellschaften sagen, überfliegt dieses Gebiet nicht. Aber das ist der Grund, warum da eine Buk war. Denn die Ukraine hatte einen einzigen Trumpf im Kampf gegen die Separatisten, die von russischen Technik ausgerüstet wurde. Das waren ihre Luftstreitkräfte. Die Separatisten hatten keine Luftstreitkräfte. Und die Luftstreitkräfte befanden sich dann im Auseinandersetzung mit den Bodenluftraketen. Und die haben auch sehr schon viel verloren. Und der zivile Luftkorridor gab im Grunde genommen den ukrainischen Streitkräften die Möglichkeit, unter einem Menschenschutzschild zu agieren. Und das ist der Grund. Die Russen wollen den Himmel frei haben.
Da geben Sie also den Ukrainern eine Mitschuld.
Ja, also letztendlich unsere Recherche hat drei Verantwortungen. Also ich sehe, Russland ist für den Abschuss direkt verantwortlich. Die Ukraine hat den zivilen Luftkorridor nach unseren Erkenntnissen zumindest genutzt, ob sie es aktiv gesagt haben, das wollen wir, aber sie haben es getan als menschlichen Schutzschild. Das ist wie ein Duell. Bodenluftrakete und Flugzeug und das ist wie ein Duell im Westen und da muss man sich vorstellen, wenn darüber ein ziviler Luftverkehr geht, dass ein Duellant im Wilden Westen von einer Schulklasse umgeben ist und die westlichen Staaten, die im Grunde genommen schon im Juni sagen müssten, ihren Fluggesellschaften fliegt nicht darüber und sie haben es nicht getan, weil sie das, was in der Ostukraine passierte, nicht Krieg nennen wollten.
Das deutsche Außenministerium trägt Mitschuld?
Es trägt eine Verantwortung. Das sagt ja auch der niederländische Bericht, ganz interessant, er sagt, die Diplomaten, die Geheimdienste, die Politiker, denen waren klar, dass in der Ostukraine eine Eskalation des Kampfes sowohl am Boden als in der Luft stattgefunden hat. Aber sie hatten ihren Fokus gelegt auf die geopolitischen Folgen und nicht auf die Flugsicherheit. Das heißt, sie haben auf geopolitische Folgen geguckt und nicht auf die Sicherheit der Passagiere. Kurz vorher ist eine Lufthansa-Maschine darüber geflogen. Und da würde ich sagen, ist eine politische Verantwortung. Natürlich. Und wir haben das Auswärtige Amt verklagt, weil wir den Bericht des Botschafters haben wollen, der am 14. Juli von der ukrainischen Regierung informiert worden war, dass eben im Grunde genommen ein Flugzeug abgeschossen wurde, nämlich eine Antonov mit einer Waffe, die die Separatisten gar nicht bedienen konnten.
Kann es deswegen sein, dass viele sich propagandistisch auch betätigen, weil die Wahrheit von verschiedenen Seiten unterdrückt wird?
Also zum einen kann ich natürlich sagen, ob die jetzt absichtlich eine malaysische das Flugzeug herunterholen wollten. Aber die Möglichkeit besteht halt, dass sie im Grunde genommen auf einen Kampfflieger gezielt haben und sich getäuscht haben. Man muss sich vorstellen, wenn man in einem Bodenluftkampf ist, hier das Jagdflugzeug, da die Bodenluftrakete, da überlebt derjenige, der als erstes schießt. Da ist ein hoher Druck da. Und da können auch Fehler passieren. Und die Waffe Buk ist ein Gerät aus den 70er Jahren, das eben unterscheidet zwischen Feind und Freund. Und wo eine Buk eingesetzt wird, gibt es keinen zivilen Luftverkehr. Dafür ist es nicht designt. Aber was Sie sagen, es sind natürlich drei Verantwortlichkeiten, die wir herausgearbeitet haben. Und mit diesen drei Verantwortlichkeiten, Russland ist dafür verantwortlich, weil sie die Separatisten damit ausgerüstet haben. Und die Buk ist ein Waffensystem, was nicht Separatisten einfach mal so bedienen können. Die Ukraine, die den zivilen Luftverkehr für sich genutzt hat und die NATO-Staaten, die hätten vorzeitig warnen müssen. Damit setzt man sich natürlich auch schon zwischen alle Stühle, da haben Sie recht, ja.
Und deswegen ist es auch wahrscheinlich so einfach, auch Verschwörungstheorien zu setzen und immer noch zu behaupten, das war vielleicht eine Luft-Luft-Rakete?
Naja, die Verschwörungstheorien, das ist ja, Russland versucht ja im Grunde genommen schon die Verantwortung wegzudrücken. Und wenn man die Pressekonferenz des russischen Verteidigungsministeriums ansieht, wenige Tage nach dem Abschuss, dann haben sie gesagt, ja, es könnte eine ukrainische Buk oder ein ukrainisches Flugzeug sein. Und da haben sie ja dann Satellitendaten gezeigt und Bilder und versucht im Grunde genommen ihres Narrativ, was ja so ihre Erzählung sozusagen, durchzudrücken. Aber im Grunde genommen bin ich da schon sozusagen sehr optimistisch, so eine professionelle Zuversicht habe ich, dass dann schon immer die Wahrheit rauskommt.
Meint zumindest Markus Benzmann, er ist Journalist von Korrektiv, einem gemeinnützigen Recherchebüro, das in der Webreportage bereits schon im Januar über diesen Fall berichtet hat und auch ganz genau gesagt hat, aus seiner Sicht zumindest eine schlüssige Beweiskette darstellt, das, was die niederländische Regierung im Prinzip jetzt durch den offiziellen Bericht des Safety Boards bestätigt hat, nämlich dass es sich um eine Buk-Rakete handelt, die das Flugzeug MH17 dann zu Boden brachte. Wann werden wir die Wahrheit hören?
Naja, es gibt ja zwei Untersuchungen. Es gibt einmal das Safety Board und dann gibt es die staatsanwaltliche Untersuchung und die wollen vielleicht sogar Ende oder Anfang nächstes Jahres mit ihrem Bericht rauskommen.